Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Die zweite Gotthardröhre, schon mal ausgeschrieben, bevor klar ist, ob sie überhaupt kommt. Dann schauen wir uns die Arbeit rund um Steueroptimierung an, den Kampf dagegen und das Angebot dafür. Japan bläst seine Geldmenge auf.
Wenn man hinschaut, nicht nur aufs Volumen, sondern was da tatsächlich alles gekauft werden soll, dann kann einem nur Angst und Bange werden. Solche Politikpakete sprechen von Verzweiflung und nicht von Plan.
Meint Ökonom Klaus Wellershoff. Und Lasagne zum Frühstück.
Perfekt gelungen, gut abgeschmeckt, gemäß Rezeptur.
Wir waren in der Großküche von Findus Schweiz auf der Suche nach Pferd. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Ob es tatsächlich eine zweite Gotthardröhre für die Straße braucht, ist eine politisch sehr umstrittene Frage. Der Bundesrat ist dafür, doch das Parlament hat sich noch nicht entschieden. Trotzdem schreibt das Bundesamt für Straßen bereits den Auftrag für die Tunnelprojektierung aus. Sascha Buchbinder.
Es ist der Startschuss für ein 2 Milliarden Franken Projekt, in das Astra, das Bundesamt für Straßen, da ausschreibt, den zweiten Gotthard-Autotunnel. Allein die zweite Röhre ist noch gar nicht beschlossen. Die Diskussion im Parlament hat noch nicht einmal begonnen. Und trotzdem wird die Projektierung bereits ausgeschrieben. Den Ausgang der politischen Diskussion abzuwarten sei technisch nicht möglich, versichert Astra-Sprecher Thomas Rohrbach.
Bis dann allenfalls gebaut werden könnte, vergehen doch noch einige Jahre. Und wenn wir jetzt nicht vorwärts machen, laufen wir in die Gefahr, dass wir diesen Zeitplan schlicht nicht einhalten können. Das würde bedeuten, wir bauen zwar eine zweite Röhre, die wäre womöglich dann viel zu spät fertig. Das heißt, wir müssten den heutigen Tunnel sanieren ohne zweite Röhre.
Mit den Projektarbeiten werden keine Entscheide vorweggenommen. Es gehe lediglich darum, jetzt keine Zeit zu verlieren. Einspruch von Thomas Hardecker. Für den SP-Verkehrspolitiker ist es ungehörig, die Diskussion derart vorwegzunehmen.
Ja, das ist absolut verfrüht. Es liegt noch kein Auftrag des Parlaments vor. Die Bevölkerung hat bis jetzt eine zweite Röhre abgelehnt. Ich finde, das ist eigentlich nichts anderes als Respekt vor dem Volk, wenn man zuwartet und zuerst eine Entscheidung der Bevölkerung einholt.
Und dass es zu einer Volksabstimmung kommt, daran gibt es keinen Zweifel. Thomas Bolli, Sprecher der Alpeninitiative, macht klar, dass das Referendum kommt.
Es wird eine Volksabstimmung geben. Wir werden das Referendum ergreifen. Wenn das Parlament gleich entscheidet wie der Bundesrat, dann wird das Volk das letzte Wort haben.
Also ist die Ausschreibung eine Zwängerei?
Wir müssen jetzt das Risiko nehmen, dass wir allenfalls keine zweite Röhre bauen können. Das ist aber ein geringeres Risiko gegenüber den negativen Auswirkungen, wenn wir jetzt nichts machen.
Rechtfertigt Thomas Rohrbach den Projektbeginn. Die zweite Röhre ist ein Politikum. Rein technisch ist in diesem Prozess keine Entscheidung.
Sascha Buchbinder aus der Inlandredaktion. Und jetzt aus der Nachrichtenredaktion Thomas Fuchs.
Nach mehrjährigen Verhandlungen haben sich die EU und der Europarat auf einen Entwurf geeinigt, welcher den Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention vorsieht. Dies bedeutet auch den Beitritt der EU zum Europarat. Damit könnten Bürger von EU-Staaten auch dann in Straßburg klagen, wenn sie ihre Grundrechte durch EU-Gesetze oder EU-Beamte verletzt sehen. Bisher ist dies nicht möglich. Die EU-Kommission lobt die Türkei für ein neues Gesetz, welches das Parlament zu den Rechten von Asylbewerbern und Ausländern erlassen hat. Das Gesetz gibt den Flüchtlingen und Asylbewerbern im Land erstmals einen Rechtsstatus, der über die bisherige Duldung als Gäste hinausgeht. Die Türkei, die sich um einen EU-Beitritt bewirbt, anerkannte bisher nur Flüchtlinge aus Europa als Asylberechtigte. Papst Franziskus hat sich erstmals zu sexuellen Missbrauchsfällen durch katholische Kirchenleute geäußert. Laut einer Mitteilung des Vatikans forderte der neue Papst den Vorsitzenden der Glaubenskongregation auf, weiterhin entschlossen gegen Schuldige vorzugehen. Die von seinem Vorgänger Benedikt eingeschlagene Linie müsse fortgesetzt werden, wird Papst Franziskus zitiert. Auch müssten Minderjährige und frühere Opfer durch die Kirche möglichst gut geschützt werden. In den letzten Jahren waren weltweit Tausende von Missbrauchsfällen öffentlich geworden. Knapp 9 Milliarden Franken haben Schweizer Konsumenten letztes Jahr bei Einkäufen im Ausland ausgegeben. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK. Rund die Hälfte, also 4,5 Milliarden Franken, wurden für Lebensmittel, Körperpflegeprodukte, Kleider und Möbel ausgegeben. Knapp 4 Milliarden Franken gaben Schweizer Konsumenten in den Ferien oder auf Geschäftsreisen aus. Und für rund eine halbe Milliarde kauften sie bei ausländischen Internetshops ein. Der Rüstungskonzern des Bundes, die RUAG, verkauft die Sparte Mechanical Engineering an die deutsche Berghoff-Gruppe. Die Arbeitsplätze der 77 Angestellten und 28 Lehrlinge am Standort Altdorf bleiben erhalten, wie RUAG und Berghoff mitteilen. Über den Preis sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Mechanical Engineering stellt Komponenten her für Unternehmen, die im Maschinen- und Apparatebau tätig sind, sowie für die Halbleiter- und Windkraftindustrie. Das neue Verfahren zur Messung der Fernsehzuschauerquoten funktioniert einwandfrei. Das sagt das Forschungsunternehmen MediaPuls, welches zwei Expertenberichte erstellen ließ. Die Fernsehnutzungszahlen werden seit Anfang Jahr nach einem System erhoben, welches auch die zeitversetzte TV-Nutzung erfasst. Das Schweizer Radio und Fernsehen hat inzwischen erste Zahlen veröffentlicht. Die drei Fernsehsender erreichten von Januar bis März vergleichbare Marktanteile wie im ersten Quartal 2012, nämlich gut 30% im Tagesschnitt. Besonders hohe Marktanteile habe man mit Eigenproduktionen erzielt, wie etwa «Der Bestatter» und «The Voice of Switzerland». Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.641 Punkten, minus 1,6%. Und in New York steht der Dow Jones Index bei 14.493 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.21,47 gehandelt, der Dollar zu 93,31 Rappen. Das Wetter morgen. Im Norden hochnebelartig bewölkt und nur örtlich Sonne. In den Alpen und im Süden teils sonnig, gegen Abend einzelne Schauer. Die Temperatur im Norden mit Biese 4 bis 8 Grad, im Süden bis 15 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Steueroasen. Die OECD möchte sie trockenlegen, Steueranwälte helfen sie zu pflegen. Die EU will in den Europarat ein altes Anliegen auf der Zielgeraden. Ein brauner Haufen verhindert den Parteitag der NPD, eine deutsche Gemeinde setzt Zeichen gegen rechts. Japan schlägt einen lauten Gong, aber die Schwingung verfehlt wohl die ökonomische Wirkung. Und Prophet wie der Willen. Sarokins negative Utopien über Russland bewahrheiten sich, eine nach der anderen. Der russische Autor ist zu hören bei uns im Echo der Zeit. Die Enthüllungen über Superreiche und Reiche, die ihre Vermögen in aller Welt verstecken, lösen weiterum Empörung aus. In verschiedenen Ländern stehen Banken in der Kritik, weil sie mit dem Offshore-Business ihr großes Geschäft machen. Gegen Steuerflucht setzt sich unter anderem auch die OECD ein, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie will vor allem gegen die rechtlich zulässige, aber moralisch fragwürdige Steueroptimierung vorgehen. Rudi Meder.
Bei der OECD in Paris ist Pascal Saint-Amand der große Chef, wenn es um Steuerfragen geht. Die neuesten Enthüllungen missfallen ihm nicht.
Ce que ça révèle, c'est que la tolérance pour ce type de comportement, à savoir la fraude fiscale par le fait de cacher des actifs.
Dies zeigt, dass die Toleranz gegenüber der Steuerhinterziehung und dem Steuerbetrug praktisch null ist. Dies ist nicht verwunderlich in einer Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise, in der allen Opfer abverlangt werden. Dies zeigt aber auch, wie nützlich der Kampf der OECD gegen die Steuerhinterziehung ist. Wir haben schon große Fortschritte gemacht. Wir sind dabei, die erforderlichen Instrumente bereitzustellen.
Die 20
wichtigsten Industrieländer hätten schon vor 4 Jahren dem Bankgeheimnis und den undurchsichtigen Trusts den Untergang erklärt. Ziel sei es, alle Dunkelzonen abzuschaffen und den Informationsaustausch zwischen den Steuerbehörden zu erleichtern. Die Schweiz habe in der Folge eine eigentliche Kulturrevolution vollzogen. Heute seien sich alle einig, dass kein Staat die Steuerflucht aus einem anderen Land begünstigen solle, so Pascal Saint-Amand.
Je crois qu'aujourd'hui tout le monde, la Suisse compris, a accepté que un État ne doit pas faciliter la fraude provenant d'un autre État.
Aber auch dort, wo Offshore-Konstruktionen zur Steuervermeidung nach heutigem Recht legal sind, auch dort will die OECD handeln. Das Offshore-Business müsse schrumpfen. Es dürfe keinen Platz für ethisch zweifelhafte Geschäfte geben.
Si c'est légal et qu'on n'aime pas le résultat, qui est ben, que certains revenus ne sont taxés nulle part, en fait, sans qu'il y ait de fraude, mais si c'est légal et qu'on n'aime pas, il faut changer la loi. Et donc c'est ce que l'on est en train de faire.
Wenn es legal ist und die Gewinne nirgends besteuert werden, dann müssen wir die Gesetze trotzdem ändern. Wir sind dabei, dieses Problem anzupacken. Wir werden den 20 wichtigsten Industriestaaten bis zum Juli einen Aktionsplan vorlegen.
Donc on est en train de travailler là-dessus et on rapportera au G20 un plan d'action au mois de juillet de cette année.
In eineinhalb Jahren soll der Plan umgesetzt sein. Die doppelte Nichtbesteuerung soll dann nicht mehr möglich sein. Im Visier sind sowohl vermögende Privatpersonen als auch Unternehmen. Pascal Saint-Amand nennt dies einen sehr ehrgeizigen Plan. Denn es brauche einen internationalen Konsens, um die Spielregeln zu ändern. Aber der OECD-Steuerchef ist überzeugt, dass der Druck der öffentlichen Meinung diesem Anliegen nun zusätzlichen Schwung gibt.
Gunter Sachs, der einstige Starfotograf und Lebemann, ist einer von mehreren Prominenten, deren ausgeklügelte Finanzkonstrukte unter der tropischen Sonne nun durch ein internationales Journalistennetzwerk enthüllt worden sind. Der Name Gunter Sachs geht seit gestern durch die Weltpresse, aber auch der Name der Anwaltskanzlei Lenz und Stählin. Denn auch die Steueranwälte geraten ins Visier der Öffentlichkeit. Welche Dienste sie so anbieten, punkto Steueroasen, weiß Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Anwälte sind ein verschwiegenes Volk. Sie wirken meist im Hintergrund, scheuen das Rampenlicht. Das gilt auch für Lenz und Stählin. Die renommierte Kanzlei ist schweizweit die größte ihrer Gilde mit gut 160 Anwälten. Rund 20 davon sind auf Steuerrecht spezialisiert. Die Kanzlei zählt zweifellos zu den nobelsten Adressen im Land. Da kommt der internationale Wirbel rund um Finanzkonstrukte in Steueroasen von prominenten Kunden höchst ungelegen. Ins Mikrofon wollen die Anwälte nichts sagen, schon gar nichts zum Fall Gunter Sachs. Da verweisen sie auf die schriftliche Klarstellung der beiden externen Willensvollstrecke des prominenten Kunden. Diese haben gestern beteuert, Gunter Sachs habe seine Finanzkonstrukte, sogenannte Trusts, in Übersee nicht missbraucht. Er sei seiner Steuerpflicht ordnungsgemäß nachgekommen. Dass sich reiche Kunden wie Gunter Sachs in Vermögensfragen von einem Steueranwalt beraten lassen, ist an sich nichts Verwerfliches, sagt der Geldwäschereiexperte Daniel Telesklav.
Es gehört zum ganz normalen Geschäft einer Anwaltskanzlei, seine Klienten zu beraten und betreuen. Und da kann es auch dazugehören, dass man Dienstleistungen erbringt, um Steuern zu sparen. Das ist in der Regel in vielen Fällen auch völlig legal. Das ist das, was Sie und ich auch machen, wenn wir die Steuererklärung ausfüllen. Dann versuchen wir, den legalen Bereich auszunutzen, um unsere Steuerlast zu senken.
Steueranwälte wie die von Lenz und Stählin verfügen über das enorme Know-how, das für eine globale Steuerberatung nötig ist. Sie kennen sich mit unzähligen Finanzkonstrukten aus, mit Trusts oder Stiftungen, aber auch mit den verschiedenen Staaten, in denen man solche Sitzgesellschaften gründen kann. Und sie haben das nötige Netzwerk.
In der Schweiz oder in Liechtenstein, hier hat man den Kunden, den kennt man auch, mit dem ist man unter Umständen seit Generationen mit dieser Familie tätig. Und man braucht dann diese Partnerkanzlei in den Cayman Islands oder anderswo nur für die Gründung der Gesellschaft und für nichts weiter.
Alles andere erledigen die Anwälte aus ihren Büros in der Schweiz. Sitzgesellschaften, Trusts oder Familienstiftungen, es gibt sie zuhauf, solche Finanzvehikel. Paolo Bernasconi, selber Steueranwalt in Lugano und emeritierter Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität St. Gallen, er rechnet vor.
Wenn Sie denken, nur das kleine Liechtenstein hatte 100.000 von solchen Gesellschaften, dann London, insbesondere London, hat sicher mehr. Und Delaware sicher mehr. Und Panama sicher mehr. Und dann noch British Virgin Island und dann noch Cayman und so weiter. Es sind vielleicht eine Million, 2 Millionen von solchen Sitzgesellschaften.
Viele davon wurden ganz legal gegründet. Es ist allerdings auch ein offenes Geheimnis, dass solche Finanzvehikel oft missbraucht werden. Daniel Telesklav.
Ich glaube, der Klassiker ist immer der gleiche. Da geht es darum, über eine Gesellschaft oder sogar eine Verschachtelung von Gesellschaften den eigentlich Steuerpflichtigen zu verstecken, sodass es nach außen nur die Gesellschaft als Träger dieser Vermögenswerte erscheint und kein Rückschluss möglich ist auf den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten.
Nur wer wendet solche Verschleierungstaktiken an? In der Branche wie bei Lenz und Stählin will sich kaum eine die Hände schmutzig gemacht haben. Und Steueranwalt Bernasconi meint,
da muss man selbstverständlich differenzieren, weil es gibt fast unbekannten kleine oder mittlere Kanzleien, nicht wahr, die davon leben. Die ganz großen Kanzleien, die brauchen es nicht unbedingt, nicht wahr. Und es sind insbesondere Treuhänder, welche die Kontakte pflegen mit ihren Korrespondenten in den Ländern, wo solche Sitzgesellschaften, Fabriken angesiedelt sind.
Vielleicht bringt das Journalistennetzwerk hier mehr Licht ins Dunkel, nach und nach, wenn die zugespielten Daten ausgewertet werden.
Das Verhältnis zwischen dem Europarat in Straßburg und der EU in Brüssel war bisher angespannt. Das waren keine Partner, es waren eher Rivalen. Doch das könnte sich bald grundsätzlich ändern. Nach 10 Verhandlungen soll die EU jetzt sogar Mitglied werden im Europarat. Davon profitieren vor allem die 500 Millionen Menschen in den EU-Ländern. Ich fragte Fredrik Steiger, wie denn?
Sehr konkret kann man sagen, und am besten ist es wahrscheinlich, wenn man ein paar Beispiele nennt. Etwa ein EU-Beamter, also der angestellt ist in Brüssel, wird ungerechtfertigt, willkürlich entlassen. Bislang konnte er in letzter Instanz klagen in Luxemburg beim EU-Gerichtshof, also bei einem EU-internen Gericht, einem Gericht, das jetzt nicht besonders den Fokus auf die Menschenrechte legt. Jetzt kann er nach diesem Gericht noch eine Instanz weitergehen, und zwar zu den Straßburger Richtern am Menschenrechtsgerichtshof. Ein anderes Beispiel, ein Urteil, das gerade vor wenigen Tagen in Luxemburg gefallen ist. Dort geht es darum, wie lange Grenzgänger im Schengen-Raum bleiben dürfen oder nicht. Bislang war in dieser Frage Luxemburg die letzte Instanz. Jetzt kann man so ein Urteil weiterziehen nach Straßburg. Oder vielleicht noch ein drittes Beispiel, wenn die EU Daten sammelt von EU-Bürgern im Hinblick auf mögliche kriminelle Akte, aber noch ohne einen konkreten Verdacht. Da gibt es auch Urteile dazu aus Luxemburg. Jetzt kann man so ein Urteil aus Luxemburg nach Straßburg weiterziehen und überprüfen lassen, ob es auch menschenrechtskonform ist.
Das alles war also bisher nicht möglich. Da hat sich einiges angestaut. Heißt das auch, da kommt jetzt ein großer Ansturm auf den Straßburger Menschenrechtsgerichtshof zu?
Davon kann man wirklich ausgehen. Und zwar auch deswegen, weil es immer mehr EU-Recht überhaupt gibt. Es gibt immer mehr Entscheidungen, Urteile, Beschlüsse, die auf europäischer und nicht mehr auf nationaler Ebene gefällt werden. Alle diese Beschlüsse konnten bislang nicht in Straßburg auf die Menschenrechte hin überprüft werden. Das ist nun der Fall, und man kann davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Leute diese Chance wahrnehmen werden, und man rechnet auch damit, dass vermutlich Tausende von zusätzlichen Fällen jedes Jahr nach Straßburg gelangen.
Bloß ist dieses Gericht ja ohnehin schon am Limit. Wie kann es das alles bewältigen?
Das wird schwierig sein. Das Gericht ist heute schon teilweise Opfer seines eigenen Erfolgs. Es zeigt, dass dieses Straßburger Menschenrechtsgericht sehr, sehr wichtig ist. Die EU wird natürlich nicht nur beitreten, sie wird auch bezahlen. Das heißt, das Gericht wird mehr Mittel haben und zumindest auch mehr Fälle pro Jahr bearbeiten können. Ob das hilft, den Rückstau tatsächlich aufzuarbeiten oder die zusätzlichen Klagen schnell zu bearbeiten, das ist natürlich eine andere Frage.
Dass es so einen einheitlichen europäischen Rechtsraum gibt, dieses Anliegen besteht schon lange, die Verhandlungen waren zäh. Weshalb war das so eine langwierige Angelegenheit?
Zum einen, weil die EU lange Zeit gar nicht bereit war, in Fragen von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie anzuerkennen, dass der kleinere Europarat, der mit weniger Mitteln ausgestattete Europarat, dass der in diesen Fragen die Federführung haben soll. Das hat sich nun geändert. Dann gibt es auch viele EU-Länder, die ohnehin Angst haben, dass plötzlich die Straßburger Menschenrechtsrichter zu viel Macht haben. Und schließlich ging es auch um ganz praktische Fragen. Wenn die EU nun Mitglied ist im Europarat, heißt das, dass im Europarat die EU-Länder immer en bloc abstimmen werden. Das hieße natürlich für andere Europaratsmitglieder wie die Schweiz, wie Russland, dass sie immer überstimmt wurden. Also all das galt es in diesen dreijährigen Verhandlungen zu klären. Das hat man nun geschafft. Nun muss dieser Beschluss, dieser Kompromiss noch ratifiziert werden von allen Ländern. Es wird wahrscheinlich noch etwa 2 Jahre dauern, bis diese Mitgliedschaft tatsächlich in Kraft tritt.
Informationen von Fredrik Steiger. Die rechtsextreme Partei NPD verbieten, soll man das oder besser nicht? In Deutschland wird schon seit Monaten heftig darüber diskutiert und das nicht zum ersten Mal. Es wäre ein wiederholter Versuch, die Rechtsaußenpartei vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Wenn man den gegenwärtigen Zustand der Partei anschaut, könnte man meinen, das sei eigentlich gar nicht mehr nötig. Die Rechtskameraden kämpfen gegen Widerstände und schlitzohrige Behörden. Kasper Selk zeigt das.
Die NPD hat nicht mit Michael Busch und Hermann Bühling gerechnet. Die Rechtsaußenpartei hatte einen Versammlungsort gesucht für ihren großen Bundesparteitag, aber niemand will den Neonazis ihre Stadthallen und Kongresszentren vermieten. Zu anrüchige Kundschaft, zu viel Krawall. Deswegen entschied die Partei, sich am kommenden Wochenende im bayerischen Lautertal zu treffen. Auf dem großen Privatgrundstück des Parteimitgliedes Hermann Schwede sollte ein riesiges Zelt errichtet werden. Das bringt ein Sattelschlepper, der braucht Platz. Und hier kommt der Landrat des Kreises Coburg, Michael Busch, und der Bürgermeister von Lautertal, Hermann Bühling, ins Spiel. Auf der Straße, die zum Anwesen des Herrn Schwede führt, steht seit Tagen eine weiß-rote Abschrankung, dahinter ein großer Erdhaufen. Die Straße wird auf Anordnung des Landrates saniert. Der Erdhaufen ist etwas zu breit für die Durchfahrt eines Sattelschleppers. Bürgermeister Bühling erklärt das dem Deutschlandfunk.
Das war also eine Baumaßnahme, die vom Landkreis ja schon länger geplant war. Also, und es ist halt jetzt so zufällig auf diesen Zeitraum gefallen, dass es also hier durchgeführt wurde. Und darüber sind wir natürlich nicht ärgerlich. Also, das muss ich Ihnen klipp und klar sagen.
Ärgerlich war aber die NPD. Sie sprach, nicht ganz unberechtigt, von Behördenwillkür und klagte auf Abräumen des Erdhaufens. Ohne Erfolg. Der Parteitag musste abgesagt werden. Könnte aber an einem der nächsten Wochenenden durchaus neu angesetzt werden, wenn die Straße repariert ist. Das könnte aber dauern, meint der Bürgermeister bedauernd.
Wenn der Erdaushub eventuell kontaminiert ist, dann muss er vielleicht abgedeckt werden, muss länger liegen bleiben, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Wie lange die Straße noch repariert wird, könnte zeitlich zusammenfallen mit den weiteren Absichten der NPD, meint der Bürgermeister, aber das sagt er nicht. Angeordnet hat die plötzliche Straßenreparatur der Landrat des Kreises Coburg, Michael Busch. Der wird etwas deutlicher, wenn er der Süddeutschen Zeitung sagt, man werde gewappnet sein, wenn die NPD wieder versuche, in seiner Gegend aufzutauchen. Kein Bundesparteitag vor der Hand. Das ist nicht das einzige Problem der Rechtsaußenpartei. Diese Woche musste sie auch ihr Berliner Büro schließen. Man kann die 7 Angestellten nicht mehr bezahlen. Der Bundestag verweigert der Partei die Auszahlung von Zuschüssen, auf welche die aufgrund ihrer Wahlergebnisse eigentlich Anrecht hätte. Das wiederum ist so, weil die NPD sich bisher geweigert hat, eine hohe Buße zu bezahlen, und die wiederum hat sie sich eingehandelt, weil sie der Verwaltung falsche Angaben unterbreitet hatte. Keine Parteizentrale mehr, kein Parteitag und massiver Streit in der Führung. Die NPD befindet sich in einem desolaten Zustand. Das ändert aber nichts an der Diskussion darüber, ob man diese Partei verbieten soll. Die 16 Bundesländer haben sich für eine Verbotsklage entschieden. Die Bundesregierung hält sich zurück. Vor allem, weil die FDP, der eine Koalitionspartner, das für den falschen Weg hält. Eines ist klar, egal wie schlecht es der Partei geht, Zulauf hat sie immer noch. Und der organisiert sich nicht nur in der NPD. Das größte Problem sind die sogenannten Kameradschaften. Rechtsradikale, häufig gewaltbereite lokale Gruppen. Die bestehen weiter. Und wenn die Partei, der sich die am nächsten fühlen, verboten werden sollte, gibt's halt eine neue. Die besteht schon, sie heißt die Rechte. Und die wird aufsammeln, was von einer allfällig verbotenen NPD übrig bleiben sollte. Das wiederum weiß auch Landrat Busch und all die anderen, die sich der NPD entgegensetzen. Aber, sagen sie, man muss Zeichen setzen gegen Rechtsextreme, wie immer deren Partei heißen mag.
Mit dem Beitrag von Kasper Selk aus Berlin ist es 18.25 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit der Diät für den japanischen Yen, Tiefkühlkost aus Rorschach und schwer verdaulichem aus Russland, Autor Sarokin, nach 6:30. Japans Wirtschaft dümpelt seit Jahren vor sich hin. Die Preise sinken, die Konsumenten warten ab, statt zu kaufen. Jetzt geht Haruhiko Kuroda in die Offensive. Der neue Notenbankchef will innerhalb von 2 Jahren die Geldmenge verdoppeln. Das Land will im großen Stil Staatsanleihen kaufen mit dem Ziel, die Inflationsrate auf 2% hochzubringen. Ich sprach mit Klaus Wellershoff über diese überraschende Ankündigung aus Tokio. Er ist Ex-Chefökonom der Bank UBS und unter anderem Dozent für angewandte Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen. Ich wollte von Klaus Wellershoff wissen, für wie radikal er diese Öffnung der Geldschleuse hält.
Ja, es ist ein Verzweiflungsakt, weil ja nicht nur die Verdopplung der Notenbankgeldmenge im Raum steht, sondern gleichzeitig die Regierung ja gesagt hat, dass sie noch einmal versuchen wird, über neue fiskalische Programme Nachfrage zu schaffen. Und wenn man dann noch hinschaut, nicht nur aufs Volumen, sondern was da tatsächlich alles gekauft werden soll, dann kann einem nur Angst und Bange werden. Solche Politikpakete sprechen von Verzweiflung und nicht von Plan.
Und wieso Angst und Bange? Was ist zu befürchten?
Naja, hier wird mit großer Resolution versucht, künstlich Inflation zu erzeugen. Also wenn Inflation kommt als Folge von starkem Wirtschaftswachstum und die Märkte überhitzen, dann würden wir Ökonomen normalerweise sagen, das ist so ein Korrektiv, das hilft dafür, dass die Wirtschaft sich normal entwickelt. Wenn man das künstlich macht, wenn man das macht, auch mit Ankündigungen, sodass die Leute wissen, oh, jetzt soll also Inflation gemacht werden, dann heißt das noch nicht, dass die Wirtschaft läuft. Dann heißt vielleicht, dass die Menschen sich überlegen, wie sie ihr Geld in Sicherheit bringen. Und vielleicht heißt es, dass sie dann etwas mehr konsumieren. Aber würden Sie in einem solchen Umfeld investieren und Arbeitsplätze schaffen?
Das heißt, das ist überhaupt nicht der richtige Weg, um die japanische Wirtschaft anzukurbeln.
Es ist ein Verzweiflungstat, weil man nicht wegkommen will von dieser enormen Staatsverschuldung. Japan hat fast 2,5-fache des Jahreseinkommens der japanischen Bevölkerung als Staatsverschuldung. Das ist beinahe doppelt so viel, wie die Zyprioten zum Beispiel haben. Das sind Werte, die sind unvorstellbar groß. Und niemand traut sich zu sagen, wir müssen einen Schnitt machen und einen Neuanfang. Stattdessen versucht man, das System künstlich aufzublasen, aufzupumpen. Und deswegen gehen ja auch die Finanzmärkte im Augenblick hoch.
Und auf wessen Kosten geht das oder wer profitiert davon?
Ja, das ist eine sehr komplexe Rechnung, weil man dann unterstellen muss, was dann wirklich mit der Inflation passiert. Bis jetzt haben die Japaner keine Inflation schaffen können. Nehmen wir an, sie tun es, sie schaffen es, dann wird es eine ganze Reihe von Folgewirkungen geben. Also all diejenigen, die in Lebensversicherungen zum Beispiel investiert sind, werden darunter leiden. Die meisten Pensionskassen werden große Probleme bekommen, weil höhere Inflation, höhere Zinsen und eine Abwertung der Anlagen bedeutet. Das Postsparsystem wird wahrscheinlich zusammenbrechen. Das sind die größten Gläubiger des japanischen Staates. Die haben kurze Spargelder reingenommen und das lang in Staatsanleihen investiert. Das Bankensystem wird wahrscheinlich verstaatlicht werden müssen. Und ich denke, in dem Umfeld wird man Kapitalverkehrskontrollen einführen müssen. Irgendwie führt das nicht in ein Szenario, das einem Mut machen kann. Am Ende sind viele Verlierer, vor allen Dingen die Alten, vor allen Dingen die Armen, vor allen Dingen diejenigen, die auf Renten angewiesen sind.
Sie haben das eine Verzweiflungstat genannt. Da ist Verzweiflung da, weil es einfach nicht aufwärts geht mit der japanischen Wirtschaft. Was wäre denn eine mögliche Lösung?
Ein Schnitt bei der Staatsverschuldung, damit ein Neuanfang überhaupt möglich ist. Ich denke, da werden die Japaner früher oder später nicht drum herum kommen.
Das, was jetzt hier passiert, das alarmiert auch die Finanzminister und Notenbanken anderer Industriestaaten. Droht bei dieser japanischen Geldpolitik jetzt ein Abwertungswettlauf?
Der hat schon stattgefunden. Der japanische Yen hat sich in den letzten Monaten fast dramatisch abgewertet, gegenüber dem Euro zum Beispiel und damit auch gegenüber dem Franken. Um gut ein Drittel. Das sind große Werte. Die Länder in der Region, die mit den Japanern wettbewerben, Korea zum Beispiel, steht am Rande zu einer tiefen Rezession und die denken alle darüber nach, wie sie reagieren können. Und die einzige Reaktion, die man hat in einem solchen Umfeld, man kann ja nicht den Japanern irgendetwas befehlen, ist die eigene Währung auch abwerten. Ich glaube, das erste Mal seit der Finanzkrise besteht jetzt wirklich die Gefahr, dass wir einen globalen Währungskrieg erleben.
Klaus Wellershoff ist Unternehmensberater und Dozent für Volkswirtschaft an der Uni St. Gallen. Wo Rindfleisch drauf stand, war manchmal auch Pferd drin. Anders als bei Findus in Großbritannien oder Frankreich hat es bei der Nestle-Tochter Findus Schweiz zwar keinen Skandal um falsch etikettierte Tiefkühllasagne gegeben. Trotzdem sind auch die Konsumentinnen und Konsumenten hierzulande verunsichert. Warren Peters hat sich die Lasagneproduktion bei Findus in Rorschach angeschaut und war erstaunt, dass es trotz strenger Kontrollen keine Garantie gegen Missbrauch gibt.
Eine schwere Eisentür geht auf. Es ist kühl und riecht sehr dezent nach rohem Fleisch. Wir sind im Auftauraum des Finduswerks in Rorschach. Hier wird das tiefgefroren angelieferte Rindsfleisch für die Lasagne über mehrere Tage aufgetaut. In einer Ecke lagern gewaltige Fleischblöcke auf Paletten. Jede ist 600 Kilogramm schwer, wiegt also etwa so viel wie eine ausgewachsene Kuh. Die Fleischblöcke sind in schwarze Folie verpackt. An einer Stelle ist die Folie aufgerissen. Der Blick fällt auf dunkelrote, gepresste Fleischstücke und Fettadern. Metzgermeister Roland Germann, kräftig, breite Schultern, Schnauz und seit 3 Uhr morgens im Einsatz, wirft einen prüfenden Blick darauf. Kann er auf Anhieb sagen, ob das nun Rind ist oder Pferdefleisch?
Es ist einfach so. Grundsätzlich kann man ja Rindfleisch und Pferdefleisch schon voneinander unterscheiden. Aber in dem Zustand, tiefgekühlt in Blöcken, geht das nicht. Oder sicher nicht mit Bestimmtheit.
In der Eingangskontrolle ist dieses Fleisch, das später in die Lasagne wandert, nur auf Frische, Konsistenz, Textur und Geschmack geprüft worden. Bei der Frage der Herkunft muss sich Nestle auf die Angaben des Lieferanten verlassen. Metzgermeister Germann nimmt eine angehängte Etikette in die Hand. Darauf steht Rindswurstfleisch und noch einiges mehr.
Schauen Sie, da sehe ich mal den Lieferanten vom Fleisch, das ist in dem Fall Bell. Ich sehe, welche Produktionscharge das ist, oder? Dann haben wir das Datum, bis wann es zu gebrauchen ist.
Anhand der Begleitpapiere kann der Metzger auch zurückverfolgen, von welchem Hof das Rind stammt, wann es geschlachtet wurde und sogar, wie es hieß. Nestle arbeite nur mit wenigen und nur mit Schweizer Lieferanten zusammen, sagt Andreas Ross, Chef des Qualitätsmanagements bei Findus.
All unsere Lieferanten von diesem Schweizer Rindfleisch bestätigen uns in einer unterschriebenen Spezifikation, dass sie 100% Rindfleisch aus der Schweiz an uns liefern.
Man kenne sich, man vertraue sich. Für den Berliner Ross, weißer Laborkittel, Jeans und Brille, ist Vertrauen die beste Absicherung gegen Skandale. Aber auch Kontrolle. Alle 2 bis 3 Jahre bekommen die Lieferanten Besuch von einem hauseigenen Qualitätssicherungsteam. Seit dem Skandal habe Nestle zudem bei jeder Fleischcharge Erbgutanalysen durchgeführt. Pferdefleisch wurde nicht gefunden. Qualitätschef Ross gibt aber zu, Pferdefleisch wäre bei solchen Tests normalerweise gar nicht aufgefallen.
Wenn dort kein Verdacht besteht, wird darauf nicht untersucht.
Dasselbe sagt auch der kantonale Lebensmittelinspektor Pius Kölbener, der etwa alle 2 Jahre im Rorschacher Werk vorbeischaut.
Das Problem bei solchen Analysen ist, dass man zuerst einmal draufkommen muss, dass das ein Problem sein könnte.
Denn was man nicht erwarte, das werde auch nicht getestet, sagt der Chemiker. Auch Kölbeners Team wäre dem Pferdefleisch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht auf die Spur gekommen. Noch aussichtsloser werde der Kampf der Kontrolleure, wenn Hackfleisch fixfertig aus dem Ausland angeliefert werde, sagt Kantonsinspektor Kölbener.
Wenn natürlich so etwas passiert, wie jetzt beim Pferdefleischskandal, oder? Und da wird irgendwoher gerade schon verarbeitetes Hackfleisch geliefert, dann ist das natürlich für uns schwer zu überprüfen. Weil ins Ausland, da gehen wir natürlich nicht und schauen noch diesen Fleischproduzenten dort an.
Je verschlungener und länger die Lieferwege, desto größer die Gefahr der Manipulation, sagt Kölbener. Zurück zur Lasagneproduktion in Rorschach. Das Rindfleisch ist inzwischen durch den Fleischwolf gedreht, angebraten und wieder abgekühlt worden. In der Hauptproduktionshalle, die aussieht wie eine Großküche, bereiten Mitarbeiter in riesigen Töpfen Bechamelsoße zu und rühren Tomatenpüree, fein gehackte Karotten, Sellerie und das vorbereitete Hackfleisch zu einer Bolognese-Soße zusammen. Eine Etage weiter oben kitzelt Mehlstaub in der Nase. Eine Maschine rührt den Lasagneteig zusammen. Der wird geknetet und gewalzt und dann auf einer langen Produktionsstraße mit den Soßen gefüllt, geschichtet, verpackt und am Ende tiefgefroren und erst Tage später zur Auslieferung freigegeben. Den letzten Test durchläuft die fertige Lasagne um 8.30 Uhr. Vertreter der Werksleitung und Qualitätssicherer müssen zur Geschmackskontrolle antreten. Auf dem Tisch ein Teller mit dampfender Lasagne und Bestecke. Qualitätschef Ross nimmt einen Biss und ist zufrieden.
Perfekt, gelungen, gut abgeschmeckt, gemäß Rezeptur.
Das ist zumindest die Hoffnung. Denn Pferdefleisch, wenn es denn bis hierher gekommen wäre, würde der Experte auch am Ende der Produktionskette nicht herausschmecken.
Maren Peters hat in fremde Töpfe geschaut. Der russische Schriftsteller Wladimir Sarokin gilt als Meister der Überspitzung, der Groteske. Ursprünglich war der Autor apolitisch. Doch in den letzten Jahren hat er vermehrt politische Themen aufgegriffen und in Form beißender Satire ein grelles Bild der russischen Gesellschaft gezeichnet. So wie viele russische Schriftsteller vor ihm. Sarokins Bücher sind inzwischen einer breiten russischen und auch ausländischen Leserschaft bekannt. Judith Huber hat Wladimir Sarokin am Rande des Literaturfestivals auf dem Monte Verita getroffen und mit ihm über die Situation in seiner Heimat gesprochen.
Я написал ее почти семь лет назад уже, собственно.
Wladimir Sarokin spricht stockend, ringt nach Worten, ganz so, als wolle er ja kein falsches Wort wählen oder als betrübe ihn das so sehr, was er sagt. Zum Beispiel, dass sich Russland in gewisser Weise in die Richtung entwickelt, die er selbst in seiner literarischen Anti-Utopie, dem Tag des Abritschniks, vorskizziert hat. Das war vor 7 Jahren.
У меня была идея, ну, как бы, просто смоделировать, как бы, вот эту вот Россию, о которой мечтают наши, собственно, наша властная верхушка, да, вот.
Ich hatte damals die Absicht, das Russland literarisch zu Ende zu denken, von dem unsere Führung träumt. Heute sagt man mir, das war eine Prophezeiung. Wir entwickeln uns tatsächlich in diese Richtung.
Выходит закон какой-нибудь. О, ну так это...
Immer, wenn wieder ein neues, absurdes Gesetz erlassen wird, sagen die Leute, oh ja, das ist wie in Sarokins Buch. Als Schriftsteller verschafft mir das natürlich Genugtuung, aber als Bürger deprimiert mich das. Der Tag des Abritschniks spielt im Moskau des Jahres 2027. Russland hat sich eingemauert und lebt vom Gas- und Ölverkauf. Ein Alleinherrscher tyrannisiert mit seiner mörderischen Truppe, den Abritschniki, das Volk. Niemand ist vor ihnen sicher, auch nicht der engste Zirkel der Macht. Eine solche Spezialeinheit, genannt Abritschnina, gab es tatsächlich, während der Herrschaft von Iwan dem Schrecklichen im 16. Jahrhundert. Doch das ist lange her. Sarokin aber sagt,
К сожалению, действительно, мы погружаемся в Средневековье.
Wir tauchen leider tatsächlich wieder ins Mittelalter ab. Unsere Staatsbeamten benutzen zwar iPads und iPhones und fahren Mercedes, aber mentalitätsmäßig befinden sie sich im 16. Jahrhundert in einem feudalen System. Sarokins Werke strotzen nur so vor Gewalt, Willkür und sexuellen Perversionen. Es sind Themen, die den 57-Jährigen seit seinen literarischen Anfängen beschäftigen. Er kam 2 Jahre nach dem Tod Stalins auf die Welt. Der Stalinismus aber sei nicht verschwunden, sagt Sarokin. Er sei in einer Gesellschaft aufgewachsen, die von Gewalt durchtränkt gewesen sei. Die Gewalt sei immer da gewesen, wie die Luft.
Я вырос с детства, собственно, в обществе, которое было пропитано насилием.
Uns wurde schon als Kinder beigebracht, dass das Leben Kampf bedeutet, dass sich die Umwelt in Freund und Feind unterteilt. Alle befanden sich im Zustand dauernder Verteidigung. Bis heute bin ich auf der Suche nach einer Antwort darauf, wo der Ursprung dieser Gewalt liegt und warum die Menschen nicht ohne sie leben können. Diese Gewalt dauert bis heute an, nimmt aber immer wieder andere Formen an. Inzwischen gibt es zwar gewaltfreie Zonen. Es ist eine Generation aufgewachsen, die dank Reisen ins Ausland weiß, wie ein normales Leben aussieht. Doch das Problem ist, dass die Pyramide der Macht, die Iwan der Schreckliche errichtet hat, die Jahrhunderte überdauert hat. Das
Problem ist, dass die Pyramide der Macht, die Iwan der Schreckliche errichtet hat, die Jahrhunderte überdauert hat.
Stalin hat sie verstärkt und Putin greift wieder auf sie zurück. Es ist eine unmenschliche Struktur. Der Mensch befindet sich zuunterst und die Macht oben. Ein System, das wie eine Art Reaktor funktioniert, das kleinste Gewaltteilchen ausstrahlt. Der Prozess gegen die Punkerinnen von Pussy Riot, das Verfahren gegen den toten Anwalt Magnitsky, der korrupte Beamte anzeigte und im Gefängnis zu Tode kam, oder das Gesetz, das Nichtregierungsorganisationen zwingt, sich selbst als Spione zu bezeichnen. Das alles dient laut Sorokin dem Zweck, das Volk in Angst zu versetzen. Er sieht sich in die Brezhnev-Zeit versetzt, als Dissidenten eingesperrt wurden und der Westen vergeblich dagegen protestierte.
Мне напоминает это все уже вот брежневские времена.
Es ist wie ein schlechter Traum, alles wiederholt sich. Die Machthaber sind paranoid geworden. Sie sind weit weg vom Volk. Alle Freunde Putins sind unermesslich reich geworden. Dieses Missverhältnis jagt ihnen Angst ein. Sie haben begonnen, sich vor allem zu fürchten, so wie das in jeder Diktatur der Fall ist. Eine Diktatur? Aber Sorokin kann doch nach wie vor frei schreiben und publizieren.
Я всегда говорю пока. Да? Пока я могу напечатать все, что я хочу, да?
Eine Literaturzensur gäbe es tatsächlich nicht, sagt Sorokin. Noch nicht. Denn das könne sich schnell ändern. Die Machthaber seien zurzeit daran, die Schraube anzuziehen. Alles sei möglich, jedes Szenario denkbar. Allerdings sei es heute im Zeitalter des Internets nicht mehr möglich, jeden Widerspruch zu unterdrücken.
Diese paranoiale Tendenzen, в общем, они не продуктивны, и они лишь ухудшают положение власти на самом деле. Власть становится гротеском.
Ihre Paranoia verschlechtert die Situation der Machthaber lediglich. Die Macht wird grotesk. Man beginnt sich über sie lustig zu machen. Und das tut nicht nur die Intelligenzia. Das ist ein Symptom. So war es zu Zeiten des späten Brezhnev. Und dann kamen die Greise Andropow, Tschernenko. Und das war schon vollständig grotesk. Wie das alles endete, wissen wir.
Und wie кончилось это все, мы помним.
Das tönt nach einem neuen Umbruch, einer Revolution sogar. Der Schriftsteller, der bekannt ist für seine schwarzen Utopien, will nichts ausschließen. Russland sei ein unberechenbares Land, sagt er. Heute könne alles noch viel schneller gehen als in den 80er Jahren, bei der Perestroika. Russland ist wie sprödes Glas, das auf den ersten Blick intakt aussieht. Aber es braucht nur ein kleines Steinchen, das auf der richtigen Stelle auftrifft. Und dann geht das Ganze zu Bruch. Was dieses Steinchen sein wird, das weiß niemand.
Das war der russische Autor Wladimir Sorokin. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Thomas Küdensee, am Mikrofon Simon Fatzer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.